Ich habe da voranzugehen. Und wenn ich das nicht lebe, wird das scheitern. Und das gehört natürlich auch zu, sich Fehler einzugestehen, zu scheitern, zu verzweifeln, nicht zu wissen, mache ich das jetzt eigentlich richtig, Schiss zu kriegen. Weil du hast recht, das kann ich wirtschaftlich nicht abbilden. Das ist nicht später im Controlling-Bericht, hey, wir haben 3% mehr Überschuss. Da findet sich das nicht wieder. Es findet sich eine Generation später in der Kultur und der Zufriedenheit und ob gerne neue Kolleginnen ins Unternehmen kommen wieder.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich, wir alle Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Heiner Böckmann. Heiner ist Geschäftsführer der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück, einem Konzern mit 2200 Mitarbeitenden, der täglich über 4500 Menschen betreut. Vor über 20 Jahren hat Heiner in seiner Funktion als Geschäftsführer sich auf den Weg gemacht, seine ethischen Überzeugungen in einer Organisation schrittweise in Wirkung zu bringen. Diese Transformationsreise ins Unbekannte war auch eine Reise der Selbstreflexion und der Selbstentwicklung. Heute ist ein prägender Satz in seiner Organisation: Ich kann, du kannst, wir können.
Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Hallo, hier bei Ich, wir alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Heiner Böckmann zu begrüßen. Hallo, Heiner.
Hallo, Martin. Ich freue mich auch sehr, dich heute hier als Partner zu haben, als Sparringspartner.
Ja, Heiner, du bist auch besonders interessant für unsere Hörerin, weil du eine Transformation in einem Unternehmen gemacht hast und vieles von dem man so liest und hört, das könnte man ja mal tun, sollte, müsste. Ja, da bist du schon ganz pragmatisch losgezogen und du bist Geschäftsführer der Heilpädagogischen Hilfe in Osnabrück. Was kann ich mir unter der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück so vorstellen?
In Kurzform, die HHO ist eine Unternehmensgruppe in Konzernstruktur und wir sind in vielen Dienstleistungen unterwegs über ganz viele verschiedene Kindereinrichtungen, Wohnangebote und Assistenzdienstleistungen, hauswirtschaftliche Dienstleistungen, einen Verwaltungsbereich, den wir auch teilweise extern anbieten und einen großen Bereich Arbeit, in dem wir neben klassischen Werkstätten auch ein Inklusionsunternehmen haben, wo ganz normal wie in jedem anderen Unternehmen gearbeitet wird. Und so sind es unterschiedlichste Berufsgruppen über Handwerker, Heilerziehungspfleger, Erzieher, Pädagogen, Psychologen, Ingenieure, ein Riesenspektrum an Berufsgruppen, mit denen wir arbeiten. Insgesamt beschäftigen wir ca. 2100 angestellte Mitarbeitende und begleiten täglich über 4500 Menschen mit Beeinträchtigung und setzen so ca. 120 Millionen Euro im Jahr um.
Also das ist schon mal ein richtig großes Wirtschaftsunternehmen, ja, also knapp 7000 Menschen, die da täglich involviert sind. Das ist ja schon eine Riesenorganisation und ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, unter anderem durch meinen geschätzten Freund und Inspirator Christoph Jan Kramer, mit dem ich auch hier zwei Podcasts gemacht hatte. Der sagte, du, wir sind einen ganz interessanten Weg gegangen mit dem Unternehmen, das wäre auch mal was für den Podcast, ja, weil man kennt ja solche Sozial- oder sagen wir mal Organisationen in Sozialsystemen, wo es oft heißt, die sind so systemgebunden, die können ja gar nicht so viel machen, weil es ja so viele Vorschriften gibt. Dein Weg geht ja schon eine Weile. Ja, ich glaube, seit über 20 Jahren bist du unterwegs. Vielleicht nimmst du uns mal mit auf deine Reise.
Ja, also noch kurz zu dem Unternehmen. Ja, wir sind natürlich in einem bestimmten System. Allerdings sind wir auch ganz normal wirtschaftlich verantwortlich. Wir müssen HGB beachten, wir haben unseren Wirtschaftsprüfer, also all das, was andere Unternehmen auch müssen, sind an einem Markt tätig. Daher, man kann uns schon auch ganz normal mit anderen Unternehmen vergleichen. Mein Weg, meine Reise begann vor ungefähr 20 Jahren. Und geprägt kam ich in ein Unternehmen aus Zeiten, nicht nur dort, wo ich jetzt arbeite, auch aus anderen Unternehmen, wo es sehr patriarchisch, autoritär zuging. Die Chefs haben das Sagen. Erfinden wir heute natürlich auch noch in zig Unternehmen. Und egal, ob das Inhaber geführt ist oder ob dieses, so wie ich da arbeite, ein Verein ist, dem das Unternehmen gehört, die Unternehmensgruppe. Geprägt von Persönlichkeiten, die selber ja auch geprägt sind durch die Vorjahre, angefangen bei Kaiser Wilhelm, über die preußischen Tugenden. Und wer nicht das macht, was der Chef sagt, ob das ein Vorstand ist oder Geschäftsführer, wie heißt das so schön, der wird rasiert. Der kriegt Ansagen oder darf das Unternehmen verlassen. Und diese Prägung habe ich auch an anderen Stellen in meiner beruflichen Laufbahn vorher erlebt. Egal, ob ich als Kaufmann gearbeitet habe vorher oder als Pädagoge. So dass das nicht nur ein Spezifikum der HAO ist, sondern generell. Und ich war vorher auf dem Jakobsweg. Bevor ich dort angefangen habe, habe mir 3 Monate eine Auszeit gegönnt. Und alleine schon, dass ich mir das gegönnt habe, hat mich schon wieder mit beeinflusst, mehr hinzuhören, hinzuschauen. Von was bin ich überzeugt? Denn es gibt nichts, wo wir hin müssen. Es gibt keinen Zwang zur Veränderung. Jedes Unternehmen kann so bleiben, wie es will oder wie es ist. Es ist eher, gibt es Personen im Unternehmen oder das Unternehmen aus sich heraus, da zu spüren und zu entdecken, wo will dieses Unternehmen hin? Was möchte ich als Geschäftsführer, als mit den Leitungskräften, das herauszufinden? Und von Anfang an war mir wichtig, nicht mehr dieses, der Chef sagt, wo es lang geht, sondern alle mit einzubinden. Und ich erinnere mich, in den ersten Tagen habe ich immer zugehört und dann fragte ich an einer Stelle jemanden, um was schlagen Sie vor, was ich jetzt entscheiden soll oder wir entscheiden sollen? Und dann hieß es, diese Frage ist mir noch nie gestellt worden. Und das hat mich schon sehr überrascht. Ja, und es ist nicht so, dass ich einen fertigen Plan hatte, sondern ich habe wie eine Suchbewegung. Wo geht die Energie hin? Wo ist was möglich? Wo ist was nicht möglich? Wie kann man an welcher Stelle was wachsen lassen? Und da gab es natürlich Riesenirritation, denn das war man erstmal nicht gewohnt. Man wollte Ansagen weiterhaben, Aussagen, dass der Geschäftsführer weiß, wo es hergeht. Und ich habe mir schon von Anfang an externe Begleitung geholt. Auch wenn ich eine Ausbildung in Psychotherapie habe und in manch anderen neben Sozialpädagogik und Diplomkaufmann bin, habe ich mir schon sehr früh jemand mit ins Unternehmen geholt, ein Ehepaar, die schon meine Begrüßung begleitet haben, einen großen Leitungskreis, 30 Mitarbeiter, um dort schon das erste Mal zu zeigen, ich möchte eine wirkliche Offenheit.
Ja, wenn ich da mal einhaken darf, das finde ich ja schon sehr einprägsam, weil zum einen verweist du auf die feudalen Muster, an die wir immer noch so im Kopf haben, ja. Allein das Organigramme aussehen wie Pyramiden ist ja so ein feudales Erbe und dass wir halt denken, der Geschäftsführer ist der Bestimmer und wir müssen dann in irgendwelchen Gehorsamsstrukturen dem entsprechen. Und das fand ich so einen markanten Aspekt. Aber den anderen finde ich jetzt auch noch entscheidender. Wir haben gestern im Kreis auch gesprochen. Ja, für wen ist denn so ein transformatorischer Ansatz interessant? Und da habe ich auch gesagt, ja, der ist ja nicht so, man kann nicht sagen, da machst du mehr Geld. Ja, oder das ist dann, du musst das machen, um mehr Geld zu machen, musst du deine Firma transformieren oder so. Sondern im Ursprung ist es nach meiner Beobachtung oft eine ethische Entscheidung von den Führenden, dass die sagen, ich will mit gewissen Werten führen, ich will mit einer gewissen Haltung führen, Ja, und ich will das auf eine gewisse Art machen, die mir vielleicht mehr entspricht als das, was ich eben von meinen Ahnen gelernt habe. Ne? Und insofern geht's gar nicht darum, oft Leute zu überzeugen, das ist besser, sondern zu schauen, wer hat Lust auf so einen Ansatz. Ja? Und dann finde ich es ja auch spannend, dass du da dir direkt auch Begleitung geholt hast.
Es gab für mich im Laufe der Zeit noch eine wichtige Erfahrung. Nur vorweg, mir ist es ganz wichtig, dass ein Unternehmen wirtschaftlich geführt wird, dass wir Erfolg haben, dass wir Spaß haben, dass wir neue Produkte an den Markt bringen, das, was die Menschen brauchen. Und da ist, glaube ich, immer wieder viel passiert, auch schon vor meiner Zeit. Denn unsere Vorgänger haben ja Tolles aufgebaut, auf dem wir aufbauen. Ne? Das sollten wir auch immer wieder uns in Erinnerung rufen. Ein wichtiges Ereignis war, in der Geschäftsleitung haben wir dann Dinge abgesprochen. Und ich habe irgendwann festgestellt, die wurden aber anders gemacht, als wir abgesprochen haben oder wie ich es verstanden habe. Und das war eine Kultur, die notwendig war, weil wenn der Geschäftsführer früher gesagt hat, das muss so sein, hat man ja trotzdem versucht, seine Nischen zu finden in den Systemen. Und da habe ich gemerkt, das will ich nicht. Und dann bin ich angefangen, so lange in den Dialog zu gehen, und das war ein Prozess, der hat mehr als ein Jahr gedauert, mehrere Jahre, bis wir an den Punkt kamen, dass das, was wir abgesprochen haben, auch dann wirklich so ist. Und vorher haben wir das miteinander wirklich im Diskurs oder ich habe einfach dann wieder Pausen gemacht. Also sprich mit Beharrlichkeit und Deeskalation dran zu bleiben. Weil wenn wir einfach anordnen, brauchen wir riesen Kontrollapparate, die immer wieder überprüfen, wird das gemacht. Wenn wir aber im Dialog sind, im Diskurs und gemeinsam wirklich von dem Richtigen überzeugt sind, ja, dann passiert es von alleine. Und dann bin ich bei der ethischen Haltung. Es ist eine ethische Haltung. Wie möchte ich mit Menschen umgehen? Und auch das haben wir dann über Jahre, und das hält heute noch an, sind wir immer wieder gemeinsam am Schauen, wie wollen wir miteinander umgehen? Wir haben dann irgendwann Leitlinien entwickelt. Die ersten Leitlinien waren für Führung. Die haben wir dann ganz schnell weiterentwickelt zu Leitlinien für Zusammenarbeit und Führung. Und dann nachher Leitlinien für agiles Arbeiten und so weiter.
Ja, auch sehr einprägsam. Also ich finde es auch wichtig, diese Würdigung des Vorhandenen, die du ansprichst, ja, dass es eben nicht dieses Bashing ist, wo ja auch dann zu Recht sich gewehrt wird. Ja. Oder es braucht ja die Anerkennung von dem, was da ist, um darauf aufzubauen. Und ich finde es auch interessant, was du auch wieder sagst, dass Kontrolle ja dann notwendig ist, wenn Vertrauen fehlt. Und dass eben diese Vertrauenskultur, das fand ich mal interessant, hat jemand diese Formel geprägt, Vertrauen ist Ehrlichkeit mal Zuverlässigkeit mal Verletzlichkeit durch Eigeninteresse. Ja. Und das finde ich ist eine ganz schöne Formel, wo man sehen kann, oh, haben wir denn genug Ehrlichkeit, haben wir genug Zuverlässigkeit und können wir hier eben auch einen großen Raum der Besprechbarkeit machen, wo wir uns verletzlich zeigen. Und das andere, was du ja auch sagst, diese Metakommunikation, wie wollen wir miteinander umgehen, also Kommunikation selbst zum Thema machen.
Ja. Wenn du Vertrauen ansprichst, Martin, muss ich an Frederic Laloux denken, was mich sehr beeindruckend auch ja manches erhellt hat, der dort beschrieben hat, wie ich auch schon vor 30, 40 Jahren Organisationen erlebt habe, dass wir als Menschen nicht wirklich als Menschen gefragt sind in den Organisationen oder waren, sondern als Objekte, um ein Ziel zu erreichen, um ja was effektiver, effizienter, also eigentlich Gewinne zu erhöhen. Und Gewinne erhöhen ist wunderbar, macht alles Spaß. Aber bitte mit uns als Menschen, als Subjekt und nicht als Objekt. Und wie er dann beschreibt, dieses Bild mit den Masken, ob das jetzt von seinen Worten waren, weiß ich gar nicht, oder ob der das woanders her hat, aber eben, dass wir uns trauen, unsere Masken fallen zu lassen, uns so zu zeigen, wie wir sind. Und da habe ich ganz viel Mut gebraucht für mich, das selber in der Geschäftsleitung zu leben. Ich habe auch am Anfang Irritation ausgelöst. Da waren das noch Bereichsleitungen, noch keine Prokuristen. Das ist dann später in der weiteren Entwicklung des Unternehmens passiert, als wir dann eben eine Konzernstruktur aufgebaut haben mit vielen GmbHs. Auf jeden Fall in der Geschäftsleitung, dass ich plötzlich mich geöffnet habe, mich getraut habe, über meine Begrenzung zu reden oder auch meine Trauer und so weiter. Und wo dann durch mein Vorangehen Schritt für Schritt über Jahre mehr entstanden ist. Und teilweise auch mit Wechseln von Leitungspersonen, denn das ist ja auch eine Realität. Jeder von uns hat auch seine Grenzen und auch ich habe meine Grenzen. Und wenn ich irgendwann das Unternehmen verlasse, werden vielleicht wieder Dinge möglich sein, die ich jetzt nicht ermögliche. Und so brauchen wir manchmal auch Wechsel, auch in der Geschäftsführung. Allerdings natürliche Wechsel, ne? Weil Personen zum Beispiel in Rente gehen. Und wo dann mit einer neuen Person, die teils anders geprägt war, wieder Entwicklungsschritte möglich waren, die was möglich gemacht haben, was vorher noch nicht an Offenheit möglich war.
Das ist ja auch interessant, so in der Systemtheoretisch würde man ja sagen, ja, kannst hier Leute austauschen, System bleibt gleich. Ja. Und du musst an dem System schrauben und nicht an den Menschen. Und ich würde mal sagen, aus integraler Perspektive ist es ja beides. Ja, also klar, du änderst das System, du änderst den Umgang mit Macht und was in Kommunikation kommt. Und was du eben auch sagst mit diesen Masken, ich bezeichne es ja immer als rollengebundene Teilpersönlichkeiten. Da ist ja auch die Wachstumsspannung drin, ja, dass ich ja oft so das Gefühl habe, in Organisationen verkindlichen wir uns so ein bisschen. Also wir lassen uns sowas zumuten, was wir sonst nicht machen würden. Wir schweigen, wo wir sonst offen wären. Da ist ja auch die Wachstumsspannung für eine Organisation. Ja, den Raum der Besprechbarkeiten zu vergrößern und mal zu sagen, wie geht's euch eigentlich? Wirklich, wirklich. Und wie erlebt ihr das hier? Weil da ist ja auch ganz viel kreative Kraft drin.
Und wir brauchen in Organisationen für diesen Prozess geschützte Räume. Und zwar geschützte Räume, dass zum Beispiel, wenn wir sind übrigens immer in der Spitze angefangen, die Geschäftsführung, 4 Prokuristinnen, ein Geschäftsführer. Im Moment sind wir 2 Geschäftsführer, das ist dem Übergang nicht geschuldet, weil wir eine Veränderung haben werden, denn ich werde irgendwann das Unternehmen verlassen. Und dafür gibt es jetzt schon eine Nachfolge. Und jetzt zu 6. Wir sind angefangen, persönlich miteinander zu schauen. Wie gehen wir miteinander um? Lassen Sie uns schon seit 10, 15 Jahren, mindestens einmal im Jahr, einen Klausurtag, wo es nur um Beziehungsklärung geht. Inzwischen haben wir viel mehr Klausurtage miteinander. Und das funktioniert nur am Anfang vor allen Dingen, wenn ich als Geschäftsführer dort nicht urteile, aburteile, wo ich schon im Tun das mache, was ich als Ziel erreichen möchte. Und wenn ich da einmal verletze, ist erstmal wieder die Maske oben. Und das Gleiche gilt dann, wenn das weiter ins Unternehmen geht oder ich mit anderen Gruppen oder wir als Leitung mit anderen unterwegs sind, in welchen Besprechungen auch immer, dass wir als Geschäftsführende, als Leitungskräfte uns ständig bewusst sind, welche Macht wir haben per se, weil das, was du eben verkindlichen nennst, wir rutschen automatisch in Denkmuster und Verhaltensmuster. Und die sind einfach da. Und dann traut sich plötzlich jemand, nicht etwas zu sagen, nur weil ich vielleicht einen bestimmten Gesichtsausdruck hatte. Und dass das ganz viel geschützten Raum braucht, damit wirklich Schritt für Schritt erfahrbar wird, ja, die meinen das ernst. Und dafür braucht man Begleitung. Und ich begleite ja auch hier und da andere Unternehmen, werde angefragt aus meiner Erfahrung als Berater und als Geschäftsführer, solche Prozesse zu begleiten. Und da ist das auch immer wieder Thema, dass das Ganze anfängt bei mir persönlich als Geschäftsführer. Ich habe da voranzugehen. Und wenn ich das nicht lebe, wird das scheitern. Oder die Kraft im Unternehmen ist so groß, dass viele andere das leben wollen, dass Geschäftsführung gezwungen ist, sich zu bewegen. Aber das sind dann wieder Machtverhältnisse. Und das gehört natürlich auch zu, sich Fehler einzugestehen, zu scheitern, zu verzweifeln, nicht zu wissen, mache ich das jetzt eigentlich richtig, Schiss zu kriegen, dazu gerade zu stehen, weil du hast recht, das kann ich wirtschaftlich nicht abbilden. Das ist nicht später im Controlling-Bericht, hey, wir haben 3% mehr Überschuss oder was auch immer. Da findet sich das nicht wieder. Es findet sich eine Generation später in der Kultur und der Zufriedenheit und ob gerne neue Kolleginnen ins Unternehmen kommen wieder. Das ist ein langes Time-Lag.
Das mit den Safe Spaces und den emotionalen Referenzerlebnissen, ja, von einer neuen Art miteinander zu reden, ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Da kommt ja oft so ein Feedback, so wie wir heute geredet haben, sollten wir öfter reden. Gut, dass wir drüber geredet haben, allein, dass wir drüber geredet haben, ja. Und trotzdem gibt's ja so eine gewisse Hürde, diese Räume zu öffnen. Ja, ist ja das denn auch mal zum Nachteil geworden, dass du gemerkt hast, oh, da habe ich mich geöffnet und dann gab es Flurfunk und du hast gedacht, ja, wäre ich mal vorsichtiger gewesen oder sagst du, nö, wenn man es macht, dann läuft das?
Ich würde nicht das Wort Nachteil verwenden, sondern es hat Auswirkungen gehabt, die nicht immer nur angenehm sind. Nur weil ich davon überzeugt bin, dass das der richtige Weg ist, habe ich weitergemacht. Ich nehme mal ein Beispiel. Heute beginnen wir jede Geschäftsleitungssitzung mit 30 Minuten in Präsenz gehen. Einer aus der Runde fängt an mit einer Meditation oder Körperwahrnehmung oder was auch immer. Kann Yoga-Übung sein, kann auch einfach sitzen sein, kann auch mal ein Text sein. Weil es darum geht, wir haben uns selbst wahrzunehmen. Und davon bin ich schon seit Jahrzehnten überzeugt. Ich komme aus dem Kampfsport, mache selber Qigong und manche andere Dinge, wo ich immer wieder gespürt habe, meine Wahrnehmung ist der Ausgangspunkt. Und wie will ich wahrnehmen, wie ich führe, wenn ich mich selber nicht spüre? Und das habe ich dann angefangen, auch teils, wenn wir externe Begleiter hatten. Und dann haben auch die externen Moderatoren oder Begleiter das mit übernommen, dass wir Geschäftsleitungsklausuren oder große Runden mit 20, 30 Leuten so angefangen haben. Und das hat für Irritation gesorgt. Und wo Leute das auch ganz komisch fanden und Witze machten, nämlich im Hintergrund. Und Jahre später kam ein leitender Mitarbeiter auf mich zu und sagte, Heiner, ich habe das echt für Kabbis gehalten. Heute bin ich dir dankbar. Ich mache das selber.
Ja, es ist ja sozusagen die Esoterik-Schranke. Ja. Ab wann wird was als Esoterik bezeichnet? Eine Minute Stille, ist das schon Esoterik oder geht das noch? 30 Minuten ist ja schon richtig sportlich. Ne?
Und wenn wir davon reden, Unternehmen in die Transformation zu führen. Es ist ja nicht so, dass ich vor 15, 20 Jahren gesagt habe, ich mache eine Transformation. Heute habe ich Worte dafür, was wir gemeinsam gestaltet haben. Die hatten wir doch damals so gar nicht. Und das ist ein offener Prozess. Ich nehme mal so die Worte oder den Ansatz von Otto Schamer, Theorie U, wo man gar nicht genau weiß, wo es hingeht. Wir versuchen, eine Ahnung zu kriegen, wo es uns hinzieht oder wo wir hinwollen. Also von außen gezogen und von innen getrieben so. Und das habe ich doch zu erspüren, zu erahnen, auch über Gespräche natürlich und über theoretischen Input und Fachwissen und Analysen. Da kommt ja vieles zusammen. Und dann entsteht ja Schritt für Schritt ein Bild. Und da habe ich auch Stille auszuhalten. Und somit hast du recht. Und es gibt genügend Unternehmen, wo das als Esoterik abgetan wird. Und dabei ist das ein zentrales Instrument für Führung. Zumindest bin ich davon überzeugt.
Ja, und es ist gleichzeitig ja ein ganz wichtiger Punkt. Also will ich Change, wo ich sage, ja, wir haben einen Plan, in 2 Jahren soll das und das rauskommen, wir messen vorher, wir messen nachher und dann ist der Change gelungen oder nicht. Ja, und den gehen wir ja meist methodisch an mit Maßnahmen und versuchen eine Kontrollierbarkeit zu erzeugen. Ja, und das ist ja so dieses Steuerungsillusion von Kultur vielleicht auch. Und bei der Transformation ist das Ergebnis offen. Wo du sagst, wir gehen mal Schritt für Schritt und wir kennen die Richtung, weil wir Leitlinien und Prinzipien folgen, die wir für sinnvoll erachten. Aber wir wissen nicht, wie das System reagieren wird und tun es trotzdem. Und das ist ja in der Management-Theorie nicht gelernt.
Ja, und wir arbeiten auf Basis von Haltungen und Werten, die wir miteinander austauschen. Gestern noch im Gespräch mit dem Geschäftsführerkollege, wo wir uns darüber austauschten, wenn wir woanders davon reden, was wir machen. Ganz oft werden wir nicht, oder in der Regel werden wir nicht verstanden, weil viele diesen Raum, diese Tür nicht kennen. Und wir haben keine Methode. Wir haben kein Patentrezept, keine Maßnahmen oder was. Sondern wir sitzen zum Beispiel da als Geschäftsleitung und sprechen über bestimmte Elemente unserer Führung. Und dann tauschen wir uns aus, wie gelingt das nicht. Aber es ist nicht so, das und es folgt Schritt A, dann kommt Schritt B oder C. Sondern wir schaffen einen gemeinsamen Vertrauensraum und jeder geht dann alleine los. Und in seiner Art der Persönlichkeit. Und so entwickeln sich teils auch die Gesellschaften ein Stück unterschiedlich. Schon anhand der gleichen Leitlinien und Controlling-Berichte und sowas alles. Aber geführt wird trotzdem immer noch individuell und unterschiedlich. Und wir haben eine Gesellschaft, die fängt an, so erste Leitungskreise, also so ein bisschen Richtung Holokratie vielleicht gedacht, aber ist keine Holokratie jetzt, ne? Fängt an, plötzlich sowas zu probieren, zu tasten. Andere machen das auch gar nicht, die machen das ganz anders. Aber die müssen es auch gar nicht machen, weil die ihre Form finden müssen.
Jetzt mal bin ich jetzt neugierig, weil da ist ja oft so der Wunsch, wir brauchen eine Lösung, einheitlich, sonst wird das ja viel zu komplex, ne? Und wir können jetzt nicht hier zig verschiedene Arten haben. Also der Umgang mit Vielheit und auch der Umgang mit Subkulturen in so einem Konzern, wo du ja sagst, ja, die einen sind so, das sind Handwerker, die anderen haben ja eine Werkstatt, die nächsten haben ein Ingenieurbüro, die nächsten haben das. Also im Konzern ist es ja total vielfältig. Dieses Aushalten, dass es Unterschiedlichkeiten geben kann, wie dann geführt wird oder welcher Logik vielleicht eine Subkultur führt. Das ist ja oft auch, wird das ja eher als Problem gesehen. Ne?
Ja, und das ist auch nicht immer leicht auszuhalten. Das Zentrale ist natürlich Vertrauen. Wir leben doch in einer enorm komplex gewordenen Welt und sie wird auch immer komplexer. Bis dahin, dass wir doch heute auch im Nebel leben. Wir wissen doch oft gar nicht, was morgen auf uns zukommt. Ich möchte jetzt nicht die ganzen Trends oder Krisen und sowas hier drauf eingehen, aber das ist so viel. Und die Geschäftsführer oder Vorstände, die meinen, das können sie alles handeln und steuern und kontrollieren. Ich halte das nicht für möglich. Das geht gar nicht. Oder ich drehe am Rad, werde psychisch krank, komme in die Krise, muss vielleicht selber in die Psychiatrie oder was auch immer, bin ausgebrannt. So viel kann ich gar nicht arbeiten. Und wenn wir uns mal anschauen, wir begleiten 4.500 Menschen jeden Tag. Oder wir haben Kunden in unseren Werkstätten, Auftraggeber. Oder wir können auch ein normales Unternehmen nehmen. Ne? Egal, ob das der Handel ist, der Einzelhandel, aus dem ich komme ursprünglich als Kaufmann. Da habe ich ja massig an Kunden und alle sind individuell. Wie will ich in der Spitze entscheiden, was der vor Ort für ein Bedürfnis und Bedarf hat? Also ist allein schon da eine Komplexität, auch eine Freiheit zu geben. Das geht das heute gar nicht mehr, weil das gar nicht mehr einzeln in Kanäle gesteuert werden kann. So, und wenn wir dann über Führung reden, wir reden ja auf der einen Seite davon, dass wir eine Gesellschaft brauchen des Wirs, wo wir miteinander sind. Und gleichzeitig sind wir immer individueller. Und beides haben wir zusammenzubringen. Unsere Individualität, die gelebt werden möchte, und die Gemeinschaft. Und das ist eine Herausforderung auch für Führung. Und dass das der einzelne Kollege möchte, auch wie er arbeiten möchte, da habe ich ihm doch Raum zu geben. Und dafür brauche ich Leitplanken, Leitlinien, Werte, Haltung, auf dessen Basis das dann möglich ist. Und das geht auch mal schief zwischendurch. Ja, dann haben wir gemeinsam zu gucken, was ist da gewesen. Haben wir vielleicht unsere Haltung zu verändern? War die zu eng? Oder nee, du bist übers Ziel hinausgeschossen. Aber in dieser Freiheit, und du sprachst eben den Kollegen Christoph Kramer an, was der für einen super Job macht, was der in seiner Freiheit gestalten und entwickeln kann und an Kreativität entwickelt. Ich freue mich immer riesig, wenn dann plötzlich neue Themen oder Projekte da anstehen oder auch in anderen Bereichen, die wir haben. Ne? Ich könnte jetzt alle möglichen Geschäftsfelder nennen. Und das geht doch nur über diese Freiheit, die ich lasse. Mhm.
Und da sind jetzt ja so zwei Stellen wieder drin, wo es sich dann manchmal verhakt. Ja, also das eine, dass ja für viele Manager das Nicht-Können keine Option ist. Sozusagen, ich bin jemand, der etwas nicht kann, weil in der Haltung des Experten, ja, musst du ja der Schlauste, Klügste und so weiter sein und der Oberchecker. Das ist ja auch so ein bisschen das Bild des Individuums. Ja, ich bin an der Spitze, weil ich besonders viel kann. Und das so loslassen, ja, nö, ich bin an der Spitze, weil ich bestimmte Dinge kann und andere gar nicht. Ja, das ist ja so der erste Schritt. Und dann kommt aber das Spannende, und ich werde nachher auch eine Aufnahme machen mit Andreas Greve von Next Practice, wo wir auch darüber reden, wie ist der Weg vom Ich zum Wir oder ehrlich gesagt vom Wir zum Ich zum Alle. Also wie finden wir denn ein Wir, eine neue Art von Wir, das nicht ideologisch ist, das nicht konformistisch ist, das Raum hat für die Individuen. Und du sagst jetzt, ja, das kann über Werte, Leitlinien gefunden werden. Jetzt würden einige sagen, oh, Werte und Leitlinien haben wir bei uns auch. Ja, die liegen bei mir in der Schublade. Das haben wir mal vor 10 Jahren gemacht. Da haben sich die Geschäftsführer am Nachmittag zusammengesetzt, haben das aufgeschrieben und danach haben wir das gekriegt. Ist aber nichts passiert. Also da braucht es ja noch ein bisschen mehr. Ne?
Ja. Ein Beispiel, als wir die Leitlinien für Zusammenarbeit und Führung entwickelt haben, in einem Kreis, wo verschiedene Personen daran beteiligt waren. Natürlich nicht 2100 am Anfang. Dann sind wir in alle Teams damit gegangen und haben Rückmeldung haben wollen, aber auch, was können Sie damit anfangen? Und ein ganz simpler Satz ist, wenn man es ganz verkürzt ausdrückt, wir reden miteinander, beziehungsweise nur dann über andere, wenn die dabei sind. Und da gibt es verschiedene andere Sachen. Und den haben wir dort diskutiert und geschaut, ist das das, wo wir uns daran orientieren wollen? Und die kann man immer mal wieder rausholen. Ob das in jedem Team so gelebt wird, ist eine andere Frage. Aber auf die kann sich jeder beruhen. So, und in der Führung sind wir irgendwann angefangen, nachdem wir uns auch viel mit Agilität beschäftigt haben, weil wir haben dann gemerkt, Agilität ist mehr eine Methode. Man kann auch agil führen, aber das ist noch nicht das, was wir gesucht haben. Und sind dann auf Frank Baumann-Habersacks Ansatz gekommen, der sich mit transformativer Führungsautorität beschäftigt. Und da finde ich zwei Dinge ganz wichtig. Das eine ist, das erste, es gibt ja diese Unterscheidung zwischen Potestas und Autoritas. Das eine ist die Autorität, die ich habe, die mir per Gesetz zugeschrieben wird. Ich bin Geschäftsführer, BGB und so weiter. Und dadurch habe ich eine Macht. Und das andere ist, was wird mir als Führungsautorität zugesprochen? Und das habe ich mir durch meine Person, ich hätte fast gesagt, zu erarbeiten. Man kann sich das nicht erarbeiten. Es liegt an meiner Ausstrahlung, an meiner Haltung, an dem Miteinander umgehen. Das ist eine wichtige Basis, wenn wir in ein Wir kommen wollen. Denn das ist die Grundlage auch, um auf Augenhöhe irgendwann miteinander zu reden, wo ich aufhöre, mich zu schützen. Am Anfang meines Berufs habe ich die Krawatte gebraucht und den Anzug, um in Distanz zu gehen. Irgendwann konnte ich das auflösen.
Weil auch du warst mal da.
Ja, genau. Ich bin da ja auch von geprägt.
Ne? Ja, klar.
Genau. So, und wir haben nicht unbedingt Werte, ja, wir haben schon ein Leitbild, aus dem Werthaltungen hervorgehen. Und übrigens, das Leitbild wird immer wieder angeschaut. Wir hatten auch immer wieder mal im Jahr ein Schwerpunktthema oder orientieren uns daran und fragen uns, ob unsere strategischen Ziele auch zum Leitbild passen und solche Dinge. Auch das checken wir immer wieder. So, aber wenn es um die Führung geht, was so ein anderer Ansatz ist, wir sind dann angefangen, uns mit verschiedenen Elementen zu beschäftigen. Was heißt Präsenz? Bin ich wirklich präsent jetzt zum Beispiel mit dir hier im Kontakt, wenn wir hier den Podcast machen? Oder bin ich irgendwie gar nicht wirklich präsent, auch wenn wir uns sehen? Bin ich präsent als Führungskraft, wenn ich ein Gespräch mit einem Kollegen, mit einer Mitarbeiterin habe? Ich möchte das jetzt verkürzen, sonst ist das ein extra Thema. Oder das Thema Selbstführung. Führe ich mich eigentlich selbst? Und dass wir uns als Geschäftsleitung angefangen haben, damit zu beschäftigen, was heißt das? Und dann gibt es so Themen wie Führungskoalition bilden. Ne? Keiner führt alleine. Dass wir viel mehr gemeinsam führen. Früher, einer stand alleine an der Spitze und musste den Kopf hinhalten. Inzwischen ist das viel kollegialer geworden, auf allen Ebenen. Transparenz ist ein ganz zentrales Stichwort. Wie schaffen wir eine hohe Transparenz von dem, was wir entscheiden und was wir tun? Und das darf auch hinterfragt werden. Und erst dann, wenn ein Gegenüber erlebt, ja, das ist ernst gemeint, dann traut er sich auch hinzugehen, vielleicht wirklich mal zu sagen, das sehe ich ganz anders. Oder ich habe da eine andere Meinung zu. Ja, und dann, ich habe eben schon mal angesprochen, so Beharrlichkeit und Deeskalation. Ein ganz zentraler Punkt ist Gewaltfreiheit. Wenn wir von früher kommen, das sind ja gewalttätige Autoritätsbeziehungen, die wir heute ja auch noch erleben. Es ist doch kein Wunder, dass wir heute über gewalttätige Übergriffigkeiten in verschiedenen Arbeitsfeldern reden. Weil wir heute in der Lage sind, das zu reflektieren, was früher nicht möglich war. Und somit haben wir auch zu reflektieren, wie gewalttätig sind wir in Organisationen, in unseren Führungsbeziehungen. Und dann kann das auch sein, dass wir mal wieder gut zu machen haben, weil was passiert ist. Und das Letzte ist die Reflexion. Da fängt alles mit an. Bin ich bereit, als Chef mich zu reflektieren und in Frage zu stellen? So, und wenn wir das uns mit diesen Punkten auf dem Weg machen, und das ist ein längerer Weg, intensiver Weg, und das tut manchmal weh, weil ich was im Spiegel sehe, was ich nicht sehen will, oder was höre, was ich nicht hören will, und schlucken muss, haben wir die Möglichkeit, immer mehr zu entdecken, ja, mein Ego spielt eine Rolle, aber mein Ego ist nicht das Zentrale, dass wir immer mehr in das Gemeinsame kommen, in das Wir. Und das ist ein Prozess.
Ja, man könnte es auch Haltungserweiterung nennen, ne? Naja, weil es ist ja dieses sich aus der Expertenidentität lösen, hin zu eigenen Werten kommen und sich dann selbst zum Objekt der Betrachtung zu machen. Ja, um zu sagen, ah ja, ich existiere ja nur in einem Wir, ich existiere ja gar nicht aus mir selbst heraus. Und diese Selbstführung, das finde ich ganz spannend. Ich frage ja manchmal auch so in Kursen, in welcher Haltung ist dein innerer Chef, deine innere Chefin? Ja, und wenn du eine Ausschreibung machen müsstest, aber du würdest jemanden neu einstellen können, was sollte diese Person können, die dich innerlich führt? Ja. Und dann merkst du plötzlich, naja, wahrscheinlich habe ich nur nicht einen inneren Chef, sondern mehrere und wirst aufmerksam auf den inneren Dialog. Das innere Team, was dich da volltextet mit Glaubenssätzen und wie es so zu sein hat. Ja.
Und was wir auch merken, ist, wir gehen immer mehr über zu Stellenprofilen und nicht Stellenbeschreibungen, wo dann eben genau das drinsteht, was du beschreibst. Was braucht diese Person? Oder wir erleben in Vorstellungsgesprächen hier und da, dass wir Menschen erzählen von der Haltung, von dem, dass wir gar nicht wissen, dass vielleicht da nicht eine Projektstelle ist, aber wir noch gar nicht wissen, was daraus wird. Und es gibt Menschen, die können sich nicht darauf einlassen, weil die wollen genau beschrieben haben, was sie zu tun haben und was ist. Und dann finden wir Menschen, die genau das sich wünschen, diese offene Entwicklung. Und ja, ob ich morgen was leite oder nicht, es spielt keine Rolle. Ich darf hier das Thema entwickeln. Auch das haben wir dabei, ne?
Genau, und da finde ich jetzt nochmal die Reflexion über Macht interessant. Ja, also es gibt ja die Positionsmacht, ja, ich bin der Geschäftsführer, ich darf hier alle feuern und so, und die Rollenmacht, ja, die vielleicht dann anders auch ausgelegt werden kann, und die ist ja in allen Systemen drin. Es gibt ja in dem Sinne keine echte Augenhöhe dann, weil du kannst mir einen Urlaub verbieten, wenn ich dein Angestellter bist, und sagen, nö, du bleibst schön hier, und umgekehrt kann ich das nicht. Ja, und da gibt's ja viele Beispiele. Und es ist ja so ein bisschen so ein Tabu, was aber gleichzeitig auch natürlich sehr wirksam ist. Also wer sagt was, wer traut sich was, wer öffnet sich oder nicht, hat immer ja auch was mit der Macht zu tun. Jetzt sagst du, ja, das kann man transparent machen und trotzdem bleibt sie ja systemisch bestehen.
Sie bleibt bestehen, denn diese Macht ist da und es ist auch klar oder es ist wichtig, dass transparent ist, woran kann gerüttelt werden und wo nicht. Und das muss auch jedes Unternehmen für sich gucken, wo es da steht. Das kann man nicht pauschal sagen. Wieder vom Anfang unseres Gesprächs. Jedes Unternehmen hat seinen eigenen Weg und es gibt kein Muss, irgendwo hinzugehen. Wenn ich allerdings eine innere Werthaltung entwickle oder habe, dann fange ich an zu gehen und dann entwickelt sich das. Und dann komme ich irgendwann an den Punkt, dass das nicht sein kann, dass ich alleine entscheide, wann jemand Urlaub hat, sondern dass wir dann gemeinsam schauen, wer macht wann Urlaub und dass das für alle passt und nicht nur für einen. Und dann ist das ein Aushandlungsprozess.
Ich weiß ja, der Klassiker, der jetzt einfällt, weil ich viel auch in Kliniken bin, ist ja der Schichtplan. Ja, wer macht den und wie viel Willkür passiert da und so weiter. Und da hieß es auch immer, ja, lass doch irgendwie die Pfleger oder wen auch immer das selber machen. Sein, nee, ist noch schlimmer. Ist noch schlimmer. Und dann haben wir da nur noch Gezanke und so, wollen wir nicht. Wir müssen da schon sozusagen väterlich, mütterlich Vorgaben geben. Ja, und wo meint, ist es manchmal so, dass du sagst, die Führung der vielen ist möglich oder die Selbstführung? Und wo merkst du, dass die anderen sagen, nee, das wollen wir gesagt haben?
Es ist ja beides da. Es sind ja alle Elemente gleichzeitig im Unternehmen, so wie in der Welt. Die Menschen, die klare Ansagen wollen, bis die, bitte sag mir gar nichts. Und dazwischen passiert ja eine ganze Menge. Kann man ja auch schön bei Frederic Laloux nachlesen, ne? Diese verschiedenen Modelle. Und alles habe ich zu handeln in der Führung. Das ist wieder ein Teil der Komplexität. Und das kann sein, dass das eine Team, das erleben wir bei uns auch, ein Team schon hoch selbstgesteuert seinen Weg geht und ein anderes Team braucht noch eine klare Ansage. Und wenn dieses andere Team, was die Ansage hat, Lust hat, das zu verändern, ja, dann passiert da was. Und egal, ob die Lust von außen kommt oder von innen, wenn der Prozess startet. Nur das kann man nicht erzwingen. Und das ist gleichzeitig in der gesamten Organisation da.
Jetzt hast du eine Sache im Vorgespräch gesagt, dass so ein entscheidender Sprung war auch der Generationswechsel. Weil vielleicht dann auch viele, ich sag mal, feudale Denkmuster oder Autoritätsdenkmuster so ein bisschen das System verlassen konnten. Und wo ich auch manchmal in Organisationen gehe, wo die da sagen, boah, bei uns geht das nicht, dann sage ich, ja, guck mal, wer in 10 Jahren hier nicht mehr ist. Ja? Und was dann vielleicht möglich ist. Was waren da so eure Erfahrungen?
Ich möchte nochmal betonen, es ist ein evolutionärer Prozess. Und du sagst es gerade selber, der Blick, was ist in 10 Jahren? Das Ganze geht nicht, wenn wir nur auf Quartale gucken oder jahresweise. Das ist ein langer Prozess. Und dass wir hingucken, was ist jetzt dran? Was ist jetzt möglich? Und Wachstum ist nicht gesund, wenn ich von 0 auf 100 springe. Jede Pflanze wird zerrissen, jeder Mensch wird zerrissen, jeder Körper, das geht gar nicht. Der Wachstum unseres Organismus. Und so ist das auch in der Organisation. Das braucht seine Zeit. Und all das, was in der Vergangenheit war, war zu dem Zeitpunkt richtig. Und das hat die Organisation gebraucht und das haben die Menschen gebraucht. Und es wäre anmaßend, das rückwirkend zu be- oder zu verurteilen. Auf das haben wir dann ja den nächsten Schritt aufgebaut. Also auch wieder bitte würdigen des Schrittes, der vorher war, denn der war wichtig, um dann den Schritt zu gehen, noch einen Schritt weiter aus dem Autoritären oder den alten Denkmustern zu gehen. Und dann kommen neue, junge Kollegen, entweder ganz junge oder welche, die dann irgendwann vielleicht auch schon 40 oder älter sind und in Führung gehen, aber auch andere Ansätze haben. Und dann schafft man wieder einen Sprung, weil natürlich durch eine Leitungsperson nochmal andere Eckpunkte unterstützt werden.
Jetzt sagen wir auch oft, Organisationsentwicklung ist Selbstentwicklung. Also ist. Und du wirst ja auch in diesen 20 Jahren dich entwickelt haben und warst vielleicht auch an diesen Punkten, wo du vielleicht ja so am Anfang so eine vage Idee hast, aber ja auch mit dem Unbekannten in dir konfrontiert warst. Oder auch der Heiner ist ja neu geworden, wo du gar nicht wisst, ja, welche Version kommt denn jetzt davon mehr raus. Und vielleicht gab es ja auch so Abschiede von Versionen von dir, wo du auch sagen durftest, naja, die Version war jetzt ganz gut für ein paar Jahre, ne, mit Krawatte und Anzug. Ne. Jetzt versioniere ich mich mal neu und lass mal die Krawatte zu Hause. Ne.
Ja. Also es gibt Versionen von mir, wo ich mich selber hätte nicht begegnen wollen. Wo ich Verhaltensweisen an den Tag gelegt habe, wo ich heute sage, Heiner, wie konntest du nur? Damals war das gar nicht anders möglich, das war meine Version. Und wo ich vielleicht auch mal lauter geworden bin oder was ich immer schon bin, ist impulsiv. Das bin ich heute auch noch und spontan und ne, aber wesentlich reflektierter inzwischen. Und ich habe mir mein ganzes Leben und auch in den 20 Jahren immer wieder Begleitung geholt und habe ständig Fort- und Ausbildungen gemacht. Also ich bin ja auch Organisationsentwickler, habe eine Aufstellerausbildung gemacht und manche Dinge mehr. Und dieses hat mich dann immer wieder begleitet, Neuorganisation zu denken, anders drauf zu schauen. Ich habe auch eine jahrelange Ausbildung bei Trigon gemacht, wo ich ganz viele Impulse, auch theoretische und praktische, bekommen habe, weil Trigon geht auch von einem Organismus aus, von einem evolutionären Prozess. So, und da konnte ich immer in die Selbstreflexion gehen. Und das war das Zentrale, um mich weiterzuentwickeln. Neben Therapie, Supervision und was man so selber auf seinem Lebensweg braucht. Ne? Und so bin ich ein anderer geworden. Das lasse ich dann lieber andere beschreiben, im Sinne von, was ist das jetzt für ein Mensch? Was ich von mir sagen kann durchaus ist, ich bin an manchen Stellen ruhiger geworden, gelassener, bin auch sanftmütiger. Ich habe früher viel mehr beurteilt. Ich habe viel mehr gelernt, auf das Urteil zu verzichten. Weil Urteilen ist das Erste, finde ich, was zu einer Eskalation beiträgt. Und da in eine Sicht zu kommen, das Phänomen zu entdecken und dann das Phänomen sich anzuschauen und dann darüber sich ranzutasten, was passiert da, und plötzlich verändert sich meine Sichtweise oder ich teile dann mit, was mein Bedürfnis ist und welche Veränderung ich mir wünsche. Ne? Bin ich gerade darauf eingegangen, was deine Frage war?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also wie du Selbstentwicklung zu deinem eigenen Thema gemacht hast, ja, oder dich da eben auch auf eine Reise gemacht hast, dich in neuen Versionen zu kennenzulernen, das braucht ja auch erstmal ein weniger statisches Selbstbild. Weil wir haben ja so ein bisschen gelernt, so, jetzt hast du Schule, das war die Zahl, die du zum Abschied kriegst. Dann darfst du irgendwas studieren, kriegst du nochmal eine Zahl zum Abschied und irgendwie ein Dokument. Und dann bist du ja fertig und manche sehen ja dann die Idee von Selbstentwicklung so wie so ein Mangel. Ich gehe doch nicht zum Psychologen. Ja, ich brauch doch sowas nicht. Ne? Und da ist ja schon ganz entscheidend zu sagen, ja, ich brauch's nicht, aber ich habe Lust drauf. Ne?
Also zum einen bin ich schon sehr früh in Psychotherapie gegangen, weil ich eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht habe, schon mit Mitte 20. Habe dann allerdings gemerkt, ich möchte nicht in die Psychotherapie später gehen. Da war ich in der Lehrtherapeutenausbildung mit. Habe dann gemerkt, ich will Manager werden. Hat eben nochmal BWL studiert. Und dann später war immer wieder der Punkt, ich habe mich selbst zu reflektieren. Denn wenn ich es nicht freiwillig tue, kommt es von außen und ich kriege einen gesetzt. Und an einer Stelle bin ich oft genug im Leben nicht meiner Freude gefolgt. Und ich habe einen Herzinfarkt gekriegt. Ich war nicht genug bei meinem Herzen. Solche Hammer muss man nicht haben. Und da hat mir der Herzinfarkt deutlich gezeigt, ich arbeite viel zu viel. Und ich habe da meine Funktionärstätigkeiten aufgegeben. Hatte 50 Manntage mehr im Jahr für mich und teilweise das Unternehmen. Und darauf kann man verzichten, wenn man bereit ist, freiwillig in solche Prozesse zu gehen, der Selbstreflexion. Und das ist auch das A und O. Und ich habe mich total gefreut, als Christoph Kramer vor kurzem zu mir dann sagte, Heiner, das ist ein zentraler Teil dessen, was hier möglich geworden ist. Weil ich mich in Frage stellen lasse. Auch wenn es weh tut. Manchmal. Man kriegt ja auch tolle Rückmeldungen, ne? Was ich auch nochmal wichtig finde, ich bin spätberufener Vater. Ich habe mit 50 Kinder bekommen. Mein Verständnis hat sich da nochmal plötzlich verändert. Ich bin selber in Elternzeit gegangen. Das war undenkbar als Geschäftsführer. Wie, der Geschäftsführer geht in Elternzeit? Keine 3 Monate, aber ich war 4 Wochen zusätzlich weg. Ich habe dann zusätzlich immer mehr Urlaub im Jahr gemacht, weil ich diese Zeit brauchte. Denn wenn ich in der Firma bin, bin ich voll präsent. Rund um die Uhr quasi. Auch an Wochenenden, weil man denkt ja an bestimmte Themen. Wenn ich in Urlaub bin, schalte ich alles ab. Und da wollte ich Zeit für meine Kinder und Familie haben. Und solche Vorbildfunktionen haben auch eine große Bedeutung im Unternehmen. Früher gab es keine Teilzeitmöglichkeit für vor allen Dingen leitende Mitarbeiter und an vielen anderen Stellen. Heute ist Teilzeit selbstverständlich, egal in welchem Job. Und das hat was mit einer veränderten Haltung bei mir und unseren Leitungskräften zu tun. Also zum Selbsterkenntnisprozess und sich selbst verändern.
Ja, das ist ja auch ein interessanter Aspekt. Jetzt heißt es ja manchmal, müssen wir leisten. Ja? Das heißt, habe ich heute gelesen, Überstunden von Steuern befreien, damit wir noch mehr reinhauen. Und so denkst du, ja, krass. Ne? Weil ja in dieser keine Zeit haben und ich sage immer, wenn wir die Zeit verdichten, wird sie hart. Ja, dass wir dann mehr machen. Und das ist ja auch ein großer Treiber, der ja durchaus auch von idealistischen Personen angenommen wird. Ja, und da läufst du eben in die Falle, weil du so viel gestalten willst, weil du so viele Ideen hast, weil du ja so happy bist über dein ganzes Gestalten, dass du eben in sowas reingehst. Ne? Und jetzt sagst du, da habe ich sogar einen Herzinfarkt gekriegt, ist ja ein Riesenhammer. Und gleichzeitig ist es ja so, du hattest ja auch einen Grund, das zu tun. Also ein Teil von dir hat ja gesagt, super, mache ich. Das gibt mir Identität, das bin ich, das kann ich. Ja, ich bin jemand, der was leisten kann. Und dann musst du es ja ein bisschen Abschied nehmen von dieser Version und vielleicht auch Vorannahmen und Glaubenssätze, die dahinter liegen. Ja, wer bin ich denn, wenn ich nicht mehr Hans Dampf in allen Gassen bin? Oder was immer dein Selbstbild damals war. Ne?
Und das schafft Identität, wo ich mir dann über das Tun, im Machen, Erfolg und sowas bekomme. Ich habe durch meinen Kampfsport Aikido, was ich lange gemacht habe, irgendwann gemerkt, auch mehr wieder in die Stille zu gehen und andere, also sich langsamer zu bewegen. Ich merke das vor allen Dingen, ich mache auch Pirelli Horsemanship und im Kontakt mit dem Pferd. Wenn wir hektisch werden, bringt gar nichts, da geht es um Ruhe. Und wir liegen meiner Meinung nach der mehr auf, dass es immer nur um die Leistung geht, die sichtbar ist, im Ergebnis oder weil jemand was tut. Wir brauchen genauso die Zeit der Stille, der Erholung, ob das das Spazierengehen ist, das Meditieren ist oder was auch immer, das Radfahren. Diese anderen Zeiten, die gehören alle zusammen und alles gemeinsam trägt zu dem Erfolg bei, den wir dann irgendwann bekommen, weil der Erfolg folgt. Wir sind aber geprägt davon, es zählt nur Leistung, 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 ständig tun, ständig machen, du musst ständig in Bewegung sein, so bin ich auch groß geworden und erzogen worden. Wenn du nichts in der Hand hattest, dann tust du nichts. Was ist eigentlich los? Und sich daraus verabschieden. In ein anderes Bild gehen, wie wir miteinander arbeiten und leben. Und damit meine ich nicht Müßiggang und nichts mehr tun und andere machen lassen. Dass ich Erfüllung erlebe, dafür habe ich schon selber was beizutragen.
Ja, und das ist, glaube ich, auch da, wo die, ich sag mal, der Blick der Haltung sich unterscheidet. Ja, brauche ich mehr Wertschöpfung, ja, eben Verdichtung, ja, noch mehr Effizienzen Oder werden das irgendwann Scheineffizienzen? Jetzt haben wir ja, ich glaube, höchsten Krankenstand ever im letzten Jahr oder im Vergleich zu. Auf jeden Fall gegen diese Verdichtung wird sich gewehrt. Ja, zum einen, ich bin krank, zum anderen, ich mache mir Scheintermine. Ja, oder ich sage, pass auf, ich komme sowieso nur 3 oder 4 Tage, weil ich muss ja eine Schranke setzen. Ansonsten drückt ihr sowieso lang, wie ich ja manchmal sage. Darf man denn eurer Organisation sagen, ich habe gerade Zeit? Ja, oder wirst du dann gebrandmarkt, wie du hast gerade Zeit? Bist du nicht auch im Stress, wie wir alle? Welche Erzählung habt ihr denn bei euch im Konzern?
Also da ist schwierig, eine Aussage zu machen, was 2100 Menschen dazu sagen würden. Ich bekomme mit in meinem Umfeld, dass durchaus auch Menschen da sind, die sagen, ja, ich habe da gerade Zeit oder ich nehme sie mir. Denn die Frage ist ja immer, welchen Fokus habe ich auf was und welche Prioritäten setze ich? Denn machen können wir ständig irgendwas. Und da erlebe ich im Umfeld immer wieder, für das, was wichtig und dran ist, wird sich Zeit genommen. Das erlebe ich selbst in der Geschäftsführung. Das Thema Führung wird für so wichtig angesehen, dass wir uns mehrere Tage im Jahr dafür Zeit nehmen, das zu reflektieren, obwohl alle massig zu tun haben im Alltagsgeschäft. Wir nehmen uns dann die Zeit. Und ich würde niemals jemanden brandmarken, sondern bin dankbar dafür, dass die Person Zeit hat. Denn ich weiß, die haben alle ihre Aufgabe und ich vertraue denen ja, dass sie ihren Job erledigen. Auf der Basis geht das. Wenn ich natürlich kein Vertrauen habe, dass die Person ihren Job erledigt, dann wird das schwierig. Weil dann bin ich wieder in dem alten Muster, dass ich dir vorgeben muss, welche Zeit hast du. Es gab eine Zeit, da haben Leitungskräfte ganz eng gestempelt. Leider muss man wieder mehr stempeln. Das Arbeitszeitgesetz hat sich daher leider, finde ich, sehr nachteilig entwickelt. Dass Führungskräfte ja auch wiederum nachweisen müssen, dass wir sie an der Stelle zeitlich nicht ausbeuten. Und da gab es eine Zeit, wo jemand fragte, soll ich stempeln oder nicht? Und ich habe gesagt, wenn du stempelst, das ist in Ordnung. Aber dann reden wir auch darüber, was machst du und was machst du nicht. Wenn du nicht stempelst, dann reden wir über die Ziele. Und dann ist das deine Entscheidung, wie du die Zeit gestaltest. Und wenn du merkst, du kommst nicht klar mit der Zeit, dann lass uns darüber reden. Was ist eventuell zu verändern? Und dann sind wir wieder im Dialog, das gemeinsam zu gestalten. Und es darf sein, dass man Zeit hat.
Mhm. Ja, interessant, ne? was dieser bürokratische Mechanismus dann wieder auslöst, weil plötzlich ist ja so eine Aufrechnerei im Gange und der Unschärfebereich geht weg. Ne?
Und im Kern, Martin, kommen wir doch immer wieder auf die Haltung zurück. Mit welcher Haltung gehe ich da rein? Will ich kontrollieren oder möchte ich vertrauen? Möchte ich Vorgaben haben oder möchte ich Freiraum? Und das ist wieder dann im Dialog zu klären.
Es würde vielleicht der eine oder andere sagen, ja, aber schau mal, was dir passiert ist. Du hast nicht gestempelt, hast zu viel gearbeitet und hast einen Herzinfarkt. Hättest du gestempelt, ja, wäre das nicht passiert.
Hätte ich ihn trotzdem gekriegt, weil dadurch hätte ich nicht mehr Freude im Leben gehabt.
Genau, es wäre vielleicht ein bisschen sehr linear gedacht gewesen.
Genau, dafür ist das Leben schon komplexer. Ne? Ja. Und ich möchte übrigens auch nicht das Stempeln jetzt ablehnen. Das Stempeln hat durchaus eine Bedeutung. Und es gibt genug Tätigkeiten, wo das gut ist, zu sagen, okay, ich komme dann, Zeit ist festgehalten. Und es gibt genug Menschen, die möchten das auch. Und das ist auch in Ordnung. Auch da geht es ja kein Urteil zu treffen. Es geht darum, die verschiedenen Formen zu ermöglichen. Für das Ziel, für die Aufgabe, die wir haben und für das, was die Menschen brauchen.
Ja, das ist auch nochmal wichtig, dass du das sagst, weil das ist ja so die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit, auch an Führungslogik und an Haltung, wo ich werde ja dann auch manchmal gefragt, ja, was ist denn jetzt die richtige Haltung? Ja, ich sage, ja, alle. Ja, alle sind richtig. Ja, die Frage ist ja nur, kannst du entwicklungsermöglichende Kontexte gestalten, sodass die in Bewegung kommen, egal wo jemand ist. Und keiner muss sich bewegen, keiner muss sich entwickeln. Aber gibt's Rahmen, wo man könnte, und gibt Systeme, die Entwicklung eher unmöglicher machen?
Ja. Ja, und das ist wiederum dann unsere Aufgabe, das zu gestalten. Aber da bin ich wieder an dem Punkt, welche Haltung hat die Führung? Und wo möchte sie was ermöglichen und erlauben? Gut, und dann hat man entweder selber kreative Ideen oder holt sich Begleitung, Beratung und gestaltet das dann gemeinsam, diese Räume zu entdecken. Wir haben das vor kurzem erlebt, oder da kriegte ich eine Rückmeldung von einer Organisation, dass sie angefangen hat, mit einem bestimmten Bereich von Mitarbeitern ins Gespräch zu gehen. Das kannten die nicht. Deshalb fragten sie sich, was ist jetzt hier los? Was wollt ihr von uns? Das heißt, da brauche ich vielleicht erstmal einen Raum. Was bedeutet das, miteinander über bestimmte Dinge zu reden, wo man vorher nur klar hat, ich habe das zu tun, das ist mein Job und man möchte da eine Kulturveränderung. Das heißt, auch da mit Vorsicht, ich kann die auch schnell überfordern.
Ja, das erlebe ich ja auch oft. Man kommt da in Kontexte, wo die noch nie darüber geredet haben, wie sie miteinander reden.
So. Und dann bin ich wieder bei der Führungskraft. Die hat das auszuhalten, dass das so komplex und total unterschiedlich ist und es unterschiedliche Antworten braucht. Übrigens, manchmal muss man sich auch von Mitarbeitern trotzdem trennen. Es kann sein, dass man merkt in dem Prozess, die Person, das geht nicht mehr. Die ist nicht bereit, irgendwann mitzugehen. Also auch wenn ich sage, es ist ein freiwilliger Prozess, kein Unternehmen muss irgendwo hin, aber wenn man einen Weg geht, hat das Konsequenzen. So wie wenn ich in einer autoritären Struktur bleibe, hat das auch Konsequenzen. Und wenn ich den Weg verändere zu mehr Miteinander, zu glaubhafter Autorität, ich persönlich anfange, mich zu reflektieren, dann merken nach und nach Leitungskreise, Mitarbeitende, oh, das geht uns alle an. Und dann wird man immer ausbalancieren und irgendwann merkt man, da gibt's Grenzen. Und wenn jemand überhaupt nicht zur Selbstreflexion bereit ist, dann kommt irgendwann der Punkt, wo man sich trennen wird. Entweder geht die Person von alleine, weil sie sich total unwohl fühlt, oder weil man dann sagt, du, wir haben hier ein Problem. Der Konflikt gehört mit dazu. Es geht hier nicht um Heititai und wir haben uns alle lieb. Ja, es geht um Beziehungsgestaltung, um partnerschaftlich miteinander umgehen, dass wir Spaß haben, dass wir uns öffnen können. Nur der Konflikt gehört zum Leben und in solche Prozesse.
Ja, da sage ich auch manchmal, alle Haltungen sind richtig, keiner muss sich entwickeln. Das ist ja die halbe Wahrheit. Ja. Es hängt von den Rollen ab. Das heißt aber unter Umständen, dass du, ja, du musst ihn hier entwickeln, aber dein Verhalten passt vielleicht nicht zu einer bestimmten Rolle. Und dann musst du dich von der Rolle trennen oder von dem Verhalten. Da musst du dich dann entscheiden. Ja. Wenn du an dem Verhalten klebst, dann geht's halt nicht. Ne. Wenn du das Verhalten ändern kannst oder in Entwicklung gehst, so dass es durchaus, und da würde ich mal, wäre mal interessant deine Perspektive, ich würde sagen, ja, für Mitarbeitende ist das an sich egal, in welcher Haltung die sind, weil da kann das System ja sich verschiedenen Führungslogiken anpassen, aber für Führende oder für Leitende, da brauchst du dann unter Umständen, wenn du als Organisation auf den Weg gehst, auch die passenden für die bestimmten Rollen.
Ja, und als erstes gucken wir immer, und da sind wir wieder in dem Dialog. Ist die Person bereit, mit mir offen darüber zu reden, was traut sie sich zu und was nicht? Und was möchte sie auch gerne machen und was nicht? Und dann gibt es das Selbstbild und das Fremdbild. Und wenn das zusammenpasst, ist schon mal gut, weil dann kann man das relativ gemeinsam gestalten. Wo ist denn dann dein Platz hier im Unternehmen? Weil Plätze gibt es viele. Das heißt aber nicht automatisch, weil ich in der Vergangenheit Heimleiter war und es gibt eventuell keine Heimleitung mehr, dass ich dann automatisch eine andere Führungsstelle besetze. Weil das kann sein, dass ich für die, weil das eine neue, veränderte Funktion, Rolle ist, dass ich für die nicht geeignet bin. Dass ich dann an anderer Stelle aber das einbringe, was ich kann. Und dass das gemeinsam in einem Prozess gestaltet wird. Und das gelingt auch in der Regel. Das mit Konflikt habe ich auch nur angesprochen, um deutlich zu machen, das geht nicht immer nur reibungslos. Das sind auch Reibungsprozesse, ne?
Jetzt berätst du ja auch andere Organisationen, die sich so auch auf den Weg machen. Ja, du hast ja jetzt 20 Jahre vielfältige Reibungspunkte schon erlebt und durchlebt und mit anderen. Und hast jetzt auch in dem Gespräch ganz viele Hinweise schon gegeben. Wenn du jetzt so zusammenfassend sagen würdest, was wäre denn sowas oder mit welcher Fragestellung kommen Menschen zu dir, wenn sie sich beraten lassen? Und was sind so diese Bewegungen, die so am Anfang stehen?
Das erste ist, dass Personen, worüber auch immer, wahrgenommen haben, sie wollen was an Führung verändern im Unternehmen, an dem Miteinander was verändern und sind neugierig geworden. Das ist so der erste Impuls in der Regel. Wenn Personen kommen, die sagen, ich habe gehört, das muss effektiver werden, besser werden, wir kriegen keine Mitarbeiter mehr, ich muss was tun, kann auch ein Grund sein. Nur ein wirklicher gemeinsamer Prozess entsteht in der Regel nur dann, wenn die Person von sich aus merkt, das hat was mit Haltung zu tun und es ist keine Methode. Und das sind dann schon die ersten Themen, in die man ins Gespräch kommt. Was sind da die Erwartungen? Sieht man das als eine Methode an? will ich in die Selbstreflexion? Und in der Regel erlebe ich dann, dass ganz schnell die Selbstreflexion da ist. Und manchmal braucht es erst die persönliche Sicherheit. Das heißt, dass das nur ein Dialog ist zwischen dem Geschäftsführer und mir erstmal. Was bedeutet das? Was passiert da? Kann ich mich trauen? Habe ich den Mut? Wann traue ich mich, mit was vielleicht mal rauszugehen, zu experimentieren, erste Schritte zu gehen, bevor man eine ganze Geschäftsleitung oder einen Leitungskreis einbindet? Und das sind dann so Tastenschrittbewegungen. Das kann manchmal ganz schnell gehen, manchmal braucht es ein bisschen länger. Das hat wieder mit den Personen zu tun und der Organisation. Und dann ist man ganz schnell eben über die Selbstreflexion bei verschiedenen Elementen und die erarbeitet man gemeinsam. Wir haben bei uns zum Beispiel ein Unternehmen einen Satz entwickelt, führen mit Lust und Laune. Ich kann, du kannst, wir können. Das ist zum Beispiel so ein kurzer, knackiger Satz, den wir gemeinsam entwickelt haben. So, und das kann dann passieren in so einem Prozess, ne?
Ihr passt auch gut zu dem Sinn eures Unternehmens, ne? Vielleicht erzählst du mal, ihr seid ja auch ganz schön gewachsen in dieser Zeit, ne? Also es ist ja auch von einem, jetzt könnte man sagen, wirtschaftlich hat sich das ausgezahlt, ja, dass ihr diesen Weg gegangen seid und konntet eure Angebote ja auch sehr ausweiten.
Wir sind ja von der Größe her fast doppelt so groß wie vor 20 Jahren. Und das hat aber weniger mit zu tun, dass wir gesagt haben, das und das muss jetzt morgen passieren, sondern immer gemeinsam. Das ist ja wieder dieses gemeinsame Vortasten. Und das, wenn wir viel mehr Menschen haben, die mit drauf gucken in so einer veränderten Kultur, habe ich ja viel mehr Seismografen, wo ist was möglich und notwendig. Und dann haben wir auch viel mehr Personen, die Lust haben, Modelle zu entwickeln. Ob das Projekte in der Kommunikation sind oder spezielle Angebote. Man sieht das an unserem Organigramm heute. Wir leben schon ganz lange Vernetzung und Kooperation. Wir sind an verschiedensten Unternehmungen, wo wir nicht zwingend immer mehr als Gesellschafter sind, beteiligt oder pflegen Kooperationen oder Themennetzwerke, wo wir mit anderen Unternehmen zusammen Fragestellungen ko-kreativ entwickeln. Und daraus entsteht automatisch irgendwann ein qualitatives Wachstum oder ein quantitatives. Aber uns ist im Ersten wichtig das Qualitative und nicht Wachstum aus sich heraus, dass man größer werden muss oder mehr Geld verdienen muss.
Ja, ich glaube, da sehe ich auch eine große Zukunft für ein kollektiveres Wir, was eben aus Einzelkräften und Individuen oder auch Einzelunternehmen besteht. Das Netzwerken, das sozusagen organisationsübergreifende Kommunizieren und Best Practice. Wir haben ja auch unsere Community-Haltung erweitern, wo wir das anregen, weil ich doch immer sehe, dass Menschen in ihrer Branche manchmal isoliert sind oder auch in ihrer Organisation, die so postkonventionelle Ansätze haben. Und da hast du mir ja noch ein schönes Wort geschenkt, Ermutigungsnetzwerke. Das fand ich auch sehr schön, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, jetzt auch, um solche Beispiele, wie ihr sie lebt, vielleicht auch in Wirkung zu bringen, indem andere davon erfahren und ermutigt werden.
Ja, das ist unsere Absicht durchaus, andere ermutigen, wenn sie das möchten. Es ist nicht so, dass wir jetzt als die Heilsbringer in die Welt ziehen, nur wir reden ganz gerne darüber. Denn uns hilft es wiederum, wenn wir andere finden, die ähnlich ticken. Denn das hilft uns auch wieder in unserer Weiterentwicklung. Und somit ist das wieder ein Geben und Nehmen. Und nicht, weil wir einfach sagen, wir müssen das in die Welt tragen. Es ist beides. Daher dieses Vernetzen ist auch wieder übrigens eine wichtige, also es kommt automatisch. Weil wenn ich in der Haltung bin, dass ich nicht alleine als Geschäftsführer oder Geschäftsleitung das hier alles mache, sondern wir alle gemeinsam, aus dieser Haltung heraus vernetze ich mich doch ganz anders im Unternehmen, mit anderen Bereichen, mit Kollegen. Und aus dieser Haltung ist es doch viel leichter, auch dann sich vernetzen mit extern und gemeinsam die Dinge entwickeln. Und nicht, das ist mein Wissen, das ist mein Geld, meine Macht. Die beengt, die weitet nicht, die schafft Enge. Und Enge lässt nicht atmen, Enge kann nicht pulsieren und so weiter.
Jetzt vielleicht zum Abschluss, du hast ja schon gesagt, du hast einen Nachfolger oder Nachfolgerin, ja, schon aufgebaut. Das heißt, der Exit, die paar Jahre noch, du hattest es vor dir. Und was wünschst du dir denn jetzt noch so für die Jahre? Gibt's da sowas oder sagst du, ja, mal gucken, was so entsteht? Oder sagst du so, ach ja, jetzt ist es rund? Oder mit welchem Gefühl schaust du in die Zukunft?
Rund ist wahrscheinlich nie etwas. Es ist immer eine Frage, an welchem Standpunkt ich gerade bin. Und wenn ich einen Hügel erreicht habe, dann sieht man das nächste Tal, den nächsten Hügel, wo man Lust kriegt, hinzugehen. Und von dieser Lust In diesem Unternehmen darf ich mich verabschieden. Die Lust, andere zu begleiten, das kann ich ja weitermachen und darf ich weitermachen. Und ich hatte mir vor ein paar Jahren vorgenommen, dieses Thema transformative Führungsautorität, das nochmal mehr ins Unternehmen zu bringen. Und ich bin zutiefst dankbar, Kolleginnen und Kollegen gefunden zu haben, an verschiedensten Stellen, auch in der Geschäftsleitung natürlich, die Lust darauf hatten, das gemeinsam zu entwickeln und diesen Weg zu gehen. Und jetzt habe ich nach und nach das loszulassen, dass ich das immer weniger mitgestalte, sondern dass die Kolleginnen und Kollegen das gestalten, was aus deren Sicht dran ist. Und es ist anmaßend zu sagen, dass ich weiß, was das Richtige ist. Und daher bin ich schon reich beschenkt mit dem, was da bei uns möglich ist und passiert.
So wirst du voll beladen vom Hof reiten und hoffentlich viele Menschen ermutigen, sich mit transformativer Führungsautorität auseinanderzusetzen und hoffentlich auch viele Organisationen inspirieren, sich selbst auf den Weg ins Unbekannte zu machen. Ich danke dir für den Austausch und für die vielen anregenden Beispiele und ja, wünsche dir noch weiter da viele Überraschungen.
Vielen herzlichen Dank, Martin.
Danke, Heiner.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.